Herzlich willkommen zu HealthUp, dem Podcast zum digitalen Gesundheitsökosystem. Ich bin Michael Schober und spreche hier mit Gründerinnen und Gründern, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die Digitalisierung im ambulanten Markt nicht nur diskutieren, sondern wirklich umsetzen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, Wettbewerb und die Versorgungspraxis. Ehrlich, konkret und ohne PR-Floskeln.
Heute habe ich Stefan Spieren zu Gast hier im HealthUp Podcast. Stefan ist Arzt, wenn ich richtig recherchiert habe, Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ich habe auch wieder was gelernt. Und er macht noch zahlreiche andere Dinge. Er hat das Projekt der digitalen hausärztlichen Versorgungsassistenz ins Leben gerufen. Er hat das digitale Facharzt- und Gesundheitszentrum gegründet und ganz viele andere Sachen. Dazu aber gleich mehr von dir selbst, Stefan. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen hier im HealthUp Podcast.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Und um uns beide hier ein bisschen warm zu reden, was nicht richtig notwendig ist für uns beide, aber machen wir es trotzdem, machen wir ein Health-Check-Einstiegsritual. Heute ein bisschen angepasst auf deinen Hintergrund. Das heißt, ich würde dir jetzt eingangs 4, 5 kurze Entweder-Oder-Fragen stellen mit Bitte um spontane und kurze Antwort, okay?
Klar.
Ich habe bei Social Media auch wahrgenommen, dass du gestern dich schon in Bamberg aufgehalten hast. Und dementsprechend passt die erste Frage umso besser. Die geht nämlich um, ja, letztendlich Bier, weil wir hier in Bamberg die Bierhochburg Deutschlands sind, behaupten wir zumindest von uns. Und egal, ob du die alkoholhaltige oder alkoholfreie Variante bevorzugst, wenn du dich entscheiden müsstest, Pils, Helles oder Rauchbier?
Pils, ich komme aus dem Sauerland, da gibt es auch viel Bier.
Okay, und hast du dich an Rauchbier mal herangetraut gestern, wenn du schon mal merkst?
Mache ich heute Abend.
Alles klar, dann bin ich gespannt auf dein Feedback. Ich habe mal einen Spruch gehört, ab dem zweiten schmeckt's, sagt man hier so ungefähr. Ne?
Also, verstanden, ja, mache ich.
Kannst dich, genau, perfekt. Dann Arztberuf, Berufung oder Belastung?
Na, auf gar keinen Fall Belastung, Berufung.
Alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Elektronische Patientenakte. Durchbruch oder Dauerbaustelle?
Nein, Durchbruch.
Okay, klare Antwort. Interoperabilität, fancy Buzzword oder echte Veränderung?
Echte Veränderung, und das wird uns auch noch weiter die Zukunft erleichtern.
Alles klar. Und letzte Frage vom Einstiegsritual. Eine hohe KI-Durchdringung in Praxen. 2 Jahre entfernt oder 10?
2.
Okay, spannend. Ja, wir kommen nochmal am Ende, machen wir nochmal einen Blick in die Zukunft, da will ich darauf nochmal zurückkommen.
Ja, klar.
Also gut, Einstiegsritual gut überstanden. Dann lass uns nochmal zu dir kommen. Ich habe jetzt so ein Mini-Intro gemacht zu dir, was natürlich überhaupt nicht gerecht wird, was du alles machst. Von daher, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern nochmal selbst vor.
Ich stelle mich immer als Hausarzt vor.
Mhm. Aber das ist ja nicht alles.
Das ist nicht alles. Das andere mache ich halt in Anführungsstrichen nebenbei. Habe mich früh darauf eingelassen, alles das, was ich in der Praxis habe oder auch drumherum, auch als Chirurg früher schon, so für mich oder auch das Team zu vereinfachen, dass wir Dinge, die wir häufiger tun müssen, halt von, ich sag mal, Maschinen übernehmen lassen. Und dann kamen halt so Ideen wie Diva, so Ideen wie das DFGZ dazu, die einfach quasi logische Konsequenz waren. Und ich habe ein klasse Team, ich habe tolle Begleitung, habe tolle Partner. Ich sitze hier bei euch, bei der Medatix. Das Produkt setze ich ewig ein, weil das Produkt, was ich von euch nutze, ist halt so offen und kann mit jedem, sag ich mal, arbeiten und klarkommen. Vielleicht hat es das auch immer so einfach gemacht, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ja, ansonsten bin ich total gerne Arzt, habe 4 Kinder. Meine Frau ist auch Ärztin, meine Frau ist Anästhesistin ursprünglich gewesen, ist aber jetzt auch Hausärztin und übernimmt jetzt heute für mich logischerweise die Stellung in der Praxis. Und mein Team, also ohne das Team, mit dem ich zusammenarbeite, die mir jeden Tag erklären, was wir besser machen können, die mir auch erklären, welche Funktionen an welcher Softwarelösung, die wir einsetzen, gerade vielleicht schlecht ist, würde ich auch da nicht sein, wo wir jetzt sind.
Ja, spannend. Und deine Begeisterung für Digitales, also durch all deine Projekte, die ich so finden konnte, zieht sich ja dieser gemeinsame Nenner, dass du ganz viel auf digitale Abwicklung, auf Automatisierung und so setzt. Wo kommt das her? Ist jetzt nicht komplett üblich bei all deinen Kolleginnen und Kollegen.
Wo kommt das her? Also wenn ich mir Dinge vereinfachen kann, dann kann ich die in der Medizin am einfachsten durch Digitalisierung vereinfachen. Vielleicht kommt es daher. Ich habe die Hausarztpraxis meines Vaters übernommen, was ich nie tun wollte, muss ich ganz klar sagen. Ich bin also von Haus aus Chirurg, habe das total gerne gemacht.
In der Klinik.
In der Klinik, ja. Genau. Und bin irgendwie zufällig in der Hausarztmedizin deshalb gelandet, weil es da so einen Quereinstieg gab vor zig Jahren. Und mein Papa dann gesagt hat, kannst du doch machen, dann bist du halt Hausarzt und Chirurg, dann kannst du immer noch überlegen. Und das Potenzial der digitalen Tools, der Übernahme von Dingen, die ich halt häufig tun muss, war in der Chirurgie ja auch schon da. Selbst ein OP-Bericht, sei es irgendwas anderes, schon vor 10, 15 Jahren gewesen. Und in der Hausarztpraxis ist da noch viel, viel mehr Potenzial. Und als dann viele Anbieter wie Amazon oder auch Google oder andere Anbieter kamen mit solchen Dingen, die zu Hause zu erledigen sind, habe ich mir immer logisch überlegt, ja, warum denn eigentlich nicht? Oder auch die Telekom. Wenn ich bei der Telekom anrufe, bevor ich überhaupt einen Berater ans Telefon kriege, muss ich meine Kundennummer und die letzten 6 Ziffern meiner IBAN ansagen. Genau. Ja, warum können wir das in der Medizin nicht auch machen? Immer mit dem Hintergrund, dass das Team und auch logischerweise Ärztinnen und Ärzte entlastet sind von Dingen, die ja mit Medizin nichts zu tun haben.
Mhm. Alles klar. Und die Projekte, die wir gleich näher beleuchten, wie jetzt die digitale hausärztliche Versorgungsassistenz, du merkst, ich muss das noch ein paar Mal sagen, dass ich es drauf habe, und auch das DFGZ und so weiter sind ja alles schon Versorgungsinnovationen, würde ich mal sagen. Die haben ja auch irgendeinen Antrieb. Also gab es irgendwann mal eine bestimmte Situation, vielleicht auch im Patientenalltag, wo du festgestellt hast, die klassische ambulante Versorgung, wie sie bisher machen, funktioniert hier gar nicht mehr richtig oder reicht nicht mehr aus?
Funktioniert nicht, will ich gar nicht sagen, weil ich meine, haben wir ja schon 100 Jahre so gemacht und wird auch weitergehen. Aber so denke ich halt eben nicht, sondern ich denke halt, was können wir verbessern? Und wenn wir jetzt an DiVA, also die digitale hausärztliche Versorgungsassistenz, denken, war das immer so ein Punkt. Ich habe ganz früh Videosprechstunden gemacht, gerade als es das quasi gab, als es erlaubt war. Und da gab es natürlich Grenzen. Ich habe viel gelernt, was ich in der Videosprechstunde behandeln kann, was nicht. Aber ich habe auch Grenzen gelernt und da habe ich mir mal überlegt, ich brauche doch irgendeinen, der vielleicht das, was ich jetzt brauche, ich sage mal ganz salopp, einfach nur Vitalparameter, für mich erhebt. Das kann der Patient selber tun und das wird der Patient auch selber tun, bin ich von überzeugt. Momentan sind wir in so einer Übergangsphase, wo wir Assistenz brauchen. Das ist ja ähnlich wie assistierter Telemedizin in der Apotheke. Das werden wir auch nicht die nächsten 100 Jahre in Deutschland haben, in der Fülle und in der Menge. Das ist eine Übergangsphase und die DiVA ist zum einen als Übergangsphase dafür mitgedacht, aber auch für Menschen, die nicht, weil sie aus Altersgründen vielleicht keine digitalen Tools nutzen können oder wollen, sondern die es vielleicht irgendwann nicht mehr können, der Mensch, der beispielsweise zu Hause liegt. Und da hat meine Mama mich so ein bisschen hingebracht. Mein Papa ist irgendwann verstorben und meine Mama kam an und sagte, ja, ich brauche jetzt Glasfaser. Vor 5 Jahren übrigens schon. Sag ich, Mama, was willst du mit Glasfaser? Ja, wie, irgendwann liege ich mal zu Hause und brauche Unterstützung, da brauche ich eine gescheite Internetleitung. Und das wird ja dann alles so laufen. Und meine Mutter ist Krankenschwester. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit ein Grund ist, aber Menschen denken durchaus so. Nicht nur meine Eltern denken so. Denn man kann viele Dinge von zu Hause aus tun. Denken wir einfach nur ans Online-Banking. Da hat niemand gefragt, ob du deine Sparkassen- oder Volksbank-App nutzen willst. Ja, irgendwann gab es Kontoauszugsdrucker in so einer Filiale. Dann kostet es Geld, wenn du das da deine Auszüge ausdrucken willst. Und dann gab es die App. So, und die Sparkassen bei uns vor Ort beispielsweise gehen halt hin zu älteren Menschen, übrigens auch zu jungen Menschen, zu meinem Sohn, der 14 ist, und sagen ihm, komm mal her, ich erkläre dir mal, wie die App funktioniert von der Sparkasse. Dann kannst du im Fall von der Oma deinem Enkel das Geld halt nicht mehr bar geben, sondern überweisen. Warum macht das so eine Sparkasse? Die macht es nicht, weil sie blöd ist, sondern weil sie weiß, dass der Weg dahin der richtige ist. Er funktioniert woanders auch. Und warum denn nicht in der Medizin auch?
Das heißt, es war gar nicht so sehr irgendeine bestimmte Patientensituation, sondern eher so, was sehe ich in meinem Privatleben, was schon an Digitalisierung in anderen Bereichen schon funktioniert, warum soll das vom Gesundheitswesen Halt machen? Ja. Und auch zu sehen, was du mit Google und Co. erwähnt hast, was passiert in anderen Branchen schon, auch so zu übertragen aufs Gesundheitswesen. Ja, spannend.
Eigentlich ganz einfach. Und das DFGZ, das Digitale Facharzt- und Gesundheitszentrum, ist ähnlich entstanden. Wir haben viele Telekonsile gemacht, angefangen mit Neurochirurgen bei Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen, wo ich dann immer noch quasi diese DVD, die ja früher noch gebrannt wurde, dem Neurochirurgen irgendwie übergeben musste. Also habe ich den Neurochirurgen zwar den Fall vorgestellt, aber der Patient musste die DVD noch zum Neurochirurgen bringen. Was ein Quatsch. Ja, und der Neurochirurg selbst operiert ja gar nicht jeden Patienten. Und der hat dann immer gesagt, oh, bevor du mir wieder 20 Patienten schickst, schaue ich mir die lieber alle an und suche mir die 2 raus, die ich, wenn ich überhaupt die 2 operiere, dann einbestelle. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das noch machen? Und das geht mit vielen Fachrichtungen halt auch, also anderen Fachrichtungen auch. Und so ist das DFGZ dann entstanden, wo wir halt, sag ich mal, einen Hausarzt vor Ort haben, aber halt keine spezialisierten Fachrichtungen. Und jetzt komme ich ja vom Land. Da gibt es halt beispielsweise keine Endokrinologie. Die gibt es erst 120 Kilometer entfernt. Warum soll denn der Patient zum Endokrinologen fahren, wenn ich das nicht auch schon vor Ort, also den Großteil vorbestimmen kann?
Ja.
Und die Idee ist auch nicht neu. Also Datenreisen statt Patientenreisen. Aber man muss sie halt umsetzen. Und ich bin jemand, der wartet halt nicht, sondern ich suche Lösungen. Also dieses Geschimpfe und Gemeckere auch.
Proaktiv los.
Ja, warum soll ich jetzt irgendwie schimpfen? Ich habe keine Lösung. Ist ja viel einfacher, wenn ich eine suche. Und der Gesetzgeber gibt uns da ja durchaus auch ganz viel Spielraum. Den muss man besprechen. Ich bin also auf meine KV zugegangen, habe gesagt, das und das habe ich vor. Wir müssen mal mit der Rechtsabteilung sprechen. Und dann haben wir das so, sage ich mal, konstruiert, dass es funktioniert. Also keine ohne Arztpraxis, die funktioniert ja in Deutschland nicht. Die ist auch gar nicht gewünscht. Sondern eine mit Arztpraxis, aber halt nicht mit der oder mit allen Fachrichtungen, aber wir können sie trotzdem anbieten.
Ja, cool. Jetzt hast du ja viele Hüte auf und ich würde das jetzt mal zusammenfassen mit, du hast keinen klassischen 35-Stunden-Job, hast eine hohe Arbeitsbelastung. Was machst du, um meinen Kopf frei zu bekommen von den ganzen Arbeitsbelastungen?
Gut, ich habe ja 4 Kinder. Die machen mir den Kopf schon frei und meine Tochter hat gestern auch gesagt, wie das dann zu laufen hat, wenn der Papa jetzt mal 2 Tage nicht da ist. Nein, Quatsch, so schlimm ist das gar nicht. Also Blödsinn. Also ich habe meinen Kopf eh immer voll. Und was ich mir durchaus angewöhnt habe, ist, ich schalte mein Handy aus. Das mache ich freitags nachmittags um 1 und schalte es halt montags morgens erst wieder an. Das ist schon ganz viel, sage ich mal, Entspannung für mich. Und ansonsten Familie funktioniert wunderbar. Logischerweise. Ich habe auch ganz viele Freunde, die mir auch durchaus erklären, es gibt andere Dinge außer Medizin. Aber ich habe ja eben gesagt, es ist Berufung. Ich mache das ja total gerne. Es ist ja keine Belastung für mich. Also ich empfinde das auch nicht als Belastung, wenn ich jetzt auch mal am Wochenende 12 Stunden in der Praxis sitze und mit irgendeiner KI an irgendeinem neuen Tool, was ich mir gerade überlegt habe, rumexperimentiere oder rumbaue. Also es ist keine Belastung. Andere Leute spielen vielleicht Golf. Ja,
soll es geben, ne?
Oder weiß der Geier, Fußball, kann ich beides nicht. Ich mach's halt damit. Gut, Fahrradfahren natürlich noch ein bisschen, aber.
Ja, aber ist ja auch schon eine schöne Situation, sage ich mal, das so als Berufung zu empfinden und dann gar nicht immer zwingend als Belastung zu sehen und so. Ne? Also geht ja nicht allen so.
Dann würde ich den Job aber auch nicht machen. Also wenn ich einen Job hätte, der mich belastet, dann hätte ich mir immer überlegt, hast du irgendwie den falschen Job gewählt? Also kenne ich aber vielleicht auch nicht, weil meine Eltern mir das auch nicht so vorgelebt haben. Also die Praxis, die ich habe, die Hauptpraxis ist bei mir am Wohnhaus. Also ich wohne quasi an der Praxis oder umgekehrt halt. Für meine Frau anfangs gar nicht vorstellbar, aber das ist das Beste, was passieren kann. Also ich,
weil diese Vermischung immer da war von Anfang an.
Ja,
war nie so getrennt privat.
Genau.
Und,
kann ich mir ja eh nicht vorstellen. Von daher, ich gehe 2 Stufen runter, bin ich bei mir in der Praxis. Oder auch zurück. Und meine Kinder, wenn die aus der Schule kommen, gehen die auch durch die Praxis rein und dann in die Wohnung. Also wie ich das früher auch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Ohne Self-Check-In.
Da muss ich noch hin, die müssen sich noch self-checken. Das ist eine gute Idee.
Ja, schon. Wüsstest du immer, wer kam wann heim und so. Ja, da kommen wir dann nochmal zum Thema Self-Check-In. Aber okay, guter Hinweis. Auch das mit dem Smartphone abschalten, das glaube ich, hat, glaube ich, eine sehr reinigende Wirkung. Dann lass uns mal von dir zum Thema Digitalisierung in Praxen noch stärker gehen. Das hast du ja schon eingangs angedeutet, dass du eine großartige Praxissoftware in einer Hausarztpraxis einsetzt. Aber sag uns doch mal, wie seid ihr sonst digital aufgestellt? Jetzt gar nicht im DFGZ oder im DIVA-Projekt, sondern was nutzt ihr in eurer Hausarztpraxis an digitalen Lösungen?
Genau. Also das mit der großartigen Praxissoftware muss man deshalb einfach sagen, weil diese Software X-EasyNet, den Namen darf ich an der Stelle ja hier auch sagen, ist halt offen. Offen für Fremdhersteller. Und es gibt halt Produkte, die gefallen mir. Ob die jetzt von der Medatix sind oder ob die von irgendeinem anderen Hersteller sind, spielt ja gar keine Rolle. Ja. Die funktionieren halt für den Punkt, für die ich sie gerne einsetzen würde. Ob es jetzt eine digitale Anamnese ist, die wir einsetzen, ob es ein Spracherkennungsmodul ist, was wir einsetzen, oder ob es eine Terminbuchungssoftware ist, die wir einsetzen. Und Bedingung ist, dass natürlich die Software, die ich nutze, also mein Praxisverwaltungssystem, mit allen anderen sprechen kann. Ist aber auch die Bedingung dafür, dass die anderen auch wiederum mit X-EasyNet sprechen können. Und danach, und das ist das erste Kriterium, wo ich mir Software nach aussuche. Ich habe gerade vor kurzem, das muss ich einfach erzählen, mir ein, ja, weil das so eine Farce ist, ein Blutdruckmessgerät vorstellen lassen, also ein Langzeitblutdruckmessgerät, was nicht eine Manschette hat, die man so kennt, ne, sondern was man hier auf die Brust aufklebt. Tolles Gerät, wurde mir überall von allen möglichen Kollegen vorgestellt, wie toll dieses Gerät ist. Mhm. Die Produktmanagerin, die dabei war und seltsamerweise auch der Geschäftsführer von Deutschland, haben mir das vorgestellt, wie toll es ist und was ich alles für Auswertungen kriege. Da habe ich gesagt, stopp, bevor wir jetzt weiterreden, wie kommen die Patientendaten zu euch, also zu der Software, und wie kommt die Auswertung zurück in mein Praxisverwaltungssystem? Mhm. Dann haben sie sich tatsächlich getraut, und ich bin wirklich immer noch entsetzt, zu sagen, ja, das macht die MFA mit der Hand und dann kopieren sie eine PDF zurück. Da habe ich gesagt, wir haben 2026, dass sie wissen ja, wer ich bin. Wie können Sie mir das vorschlagen? Dann kommt die Antwort, ja, die anderen Kollegen machen das. Und dann kann ich nur sagen, da müssen alle anderen doof sein. Wie kann man denn, also abgesehen von Tippfehlern, die passieren, das 2026 noch akzeptieren, weil das ist verschwendete Arbeitszeit. So, und daran merkt man vielleicht, ne, dass ich mich da jetzt so, ich will mich gar nicht da reinsteigern. Und danach wähle ich die Lösung raus. Und die Lösungen müssen immer dazu führen, dass sie meine Mitarbeiterin entlasten. Ich habe ganz am Anfang, als diese Telefonassistenz aufkam, ist ja schon ein paar Jahre her, ich sage den Namen jetzt nicht, der Software, die gibt es nicht mehr, die ist gekauft von einem großen französischen Unternehmen, dieses Tool eingesetzt. 4 Wochen. Da haben meine Mitarbeiter gesagt, das Ding schmeißt du raus oder wir kündigen. Mhm. Weil es so schlecht war für das, was wir an Abläufen hatten, dass es zwar Patientenanrufe angenommen hat, aber auch dazu geführt hat, dass meine Mitarbeiter eine andere Belastung hatten. Also nicht weniger, aber eine andere.
Entlastung, sondern zusätzliche Belastung.
Das kann, also diese ganzen Dashboards, die es ja immer von irgendwelchen Anbietern gibt, die braucht niemand. Mhm. Das beste Tool, was ich einsetze, ist das Tool, was niemand bemerkt. Dazu zählt der Telefonassistent, der kommt, glaube ich, aus der Gegend hier, Vitas, ne? Ist auch irgendwie
bei
euch in der
Gegend. Ich glaube, bei Nürnberg,
ja. Den sehen meine Mitarbeiter gar nicht, weil der spricht mit meiner Terminbuchungssoftware, die von Samedi ist. Die wiederum spricht mit X-EasyNet. Ja. Und wenn man jetzt bei mir am Telefon anruft, dann werden diese Anrufe quasi zu Samedi übertragen, also die Terminbuchung und auch andere Dinge. Das heißt, ich kenne die Oberfläche von dem Tool gar nicht. Ich habe vor kurzem mit dem ein Gespräch gehabt. Ich sage, Leute, macht genauso weiter. Keiner von meinen Mitarbeitern kennt euch, weil ihr einfach funktioniert im Hintergrund und uns Arbeit abnimmt. Mhm. Und das, so müssen Tools funktionieren. Und deshalb setze ich halt auch immer dann die ein, die für uns, für unseren Case am besten sind. Und deshalb braucht man auch eigentlich eine Software, die das kann. Was habe ich davon, wenn ihr mir sagen würdet, ja, hallo, wir sind bei der Medatix, du darfst aber nur die Software oder die einsetzen, such dir eine aus. Ich meine, immerhin habt ihr dann drei verschiedene. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass die meinem Team gefallen oder vielleicht mir gefallen. Mhm. Und nach den Kriterien arbeiten wir jetzt seit über 10 Jahren. Und arbeiten halt auch so, dass alle zufrieden sind. Klar, die Patienten müssen auch immer beachtet werden, aber Patienten sind eigentlich unser kleinstes Problem. Mhm. Wir in den Praxen behaupten zwar immer, die sind das Problem, aber ich bin in einer Hausarztpraxis auf dem Land. Ich habe Patienten von 2 bis 102. Und die Ältesten sind meistens nie unser Problem, denn alte Patienten wollen am Leben teilnehmen und sind auch bereit, neue Lösungen auszuprobieren, mehr als die so 50-, 60-Jährigen. Und die kommen auf uns zu und ich habe mich irgendwann gewundert, was machen denn meine Mitarbeiter denn da immer mit diesen alten Leuten? Ich sag's mal salopp. Ja, dann haben meine Mitarbeiterinnen den Patientinnen und Patienten erklärt, wie so ein Tool funktioniert. Warum haben die das gemacht? Klar, das frisst Arbeitszeit, weil aber diese Patienten sonst halt x-mal in die Praxis kommen und jetzt kommen die nicht mehr. Und wir haben daraus irgendwann ein Konzept gemacht. Wir machen Digitaltrainings für Patientinnen und Patienten. Ist nicht mein Job, weiß ich. Mein Job ist auch nicht, die EBA zu erklären.
Wird ja auch nicht vergütet.
Ja, wird mir nicht vergütet. Und genauso ticken wir ja in den Praxen. Hauptsache, es gibt eine RBN-Ziffer dafür. Nee, das, was ich danach an Folgearbeit und Kosten spare, dadurch, dass der Patient, ich sag mal vorsichtig, nicht kommt, um ein Rezept zu bestellen oder nicht kommt, um eine Überweisung abzuholen oder zu bestellen, das sind Dinge, mit denen können wir viel besser rechnen. Und das entlastet das Team, weil wir haben die Studierenden, die bei uns Praktikum machen, die kriegen immer Angst, weil bei uns gibt es keine Schlange vor der Tür, bei uns gibt es 5 Plätze im Wartezimmer und die sind immer leer.
Wir hospitieren beim Falschen, hier ist nichts los.
Ja, so ungefähr. Oh nee, der kann ja kein Geld verdienen, hier ist ja keine Schlange vor der Tür. Und es gibt auch Patienten, die so ticken. Mhm. Aber das hat sich seit 2 Jahren gelegt, weil sie einfach verstanden haben, nur weil hier keine Schlange ist, heißt das nicht, dass hier nicht gearbeitet wird. Ja. Also kommst du bei mir eigentlich rein und wirst auch sofort bedient, in Anführungsstrichen. Aber da sind wir gleich beim Self-Check-In, da müssen wir gleich noch drüber sprechen.
Alles gut. Also waren jetzt eine Reihe von Punkten. Also eingangs dieses Thema, du erwartest von allen Lösungsanbietern, nicht nur von einem Praxissoftwareanbieter, sondern von allen ergänzenden Lösungen logischerweise auch Offenheit, Schnittstellen, Interoperabilität und Co. Geht ja auch am Ende nur ganz technisch gesehen, nur wenn beide Seiten irgendwie zusammenspielen. Und auch was du ein bisschen früher sagtest, dass du sagst, dass eure MFAs im Wesentlichen auch mitentscheiden, welche Tools ihr einsetzt. Das ist auch eine Beobachtung, die wir natürlich machen, dass ganz Jahre, also jahrelang im Praxissoftwaremarkt war ganz viel Marketing und Vertrieb zugeschnitten auf niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Ne? Und die MFAs, gerade die Praxismanagerinnen, spielen natürlich eine Riesenrolle mittlerweile einfach. Und wenn wir jetzt von deiner Praxis in dein nächstes Projekt gehen, zur DIVA, ich sage es nochmal, digitale hausärztliche Versorgungsassistenz.
Wow.
Ihr habt das ja, das macht ihr glaube ich schon ein paar Jahre und ich habe gelesen, dass ihr dafür auch mit dem German Medical Award honoriert wurde. Glückwunsch noch dazu. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es ja vor allem darum zu sagen, wir gestalten Versorgung neu, gerade in ländlichen Regionen. Es muss vielleicht nicht bei jedem Arzt-Patienten-Kontakt wirklich ein Arzt oder eine Ärztin zwingend dabei sein, sondern wir bilden Leute gesondert aus, zur DIVA quasi. Und die sind dann wirklich vor Ort in der jeweiligen Region oder unterwegs und machen Versorgung, schalten vielleicht einen Arzt, eine Ärztin dazu, sind aber gebackupt durch KI-Diagnostik und Co. Wird auch von einzelnen Krankenkassen unterstützt, habe ich gelesen, von der Techniker-Krankenkasse zum Beispiel. Da kannst du nochmal dazu sagen, wie kam diese Idee auf zum DIVA-Projekt und wo steht das gerade?
Also angefangen haben wir 2022, 2023, da haben wir irgendwann auch den entsprechenden Preis bekommen. Ganz unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das sind noch die schönsten Preise.
Ja, und wir haben das angefangen, indem wir so einen DIVA-Standort in Berlin hatten. Das war gebackupt im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, weil wir einfach ja nicht wussten, was passiert da? Wir haben uns das überlegt, weil wir gesehen haben, wir brauchen irgendwie Assistenz draußen. Das war das, was ich eben sagte zu den Videosprechstunden. Aber ich muss halt auch nicht jeden Patienten sehen. Das war ja noch schwierig zu der Zeit. Ne? Also jetzt ist das ja alles einfacher geworden, weil die Apotheken das ja können und so weiter. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Und wir haben es nach Berlin gepackt, was logistisch einfacher war, muss man einfach sagen. Und ich habe die Patienten quasi bei mir im Sauerland dann gesehen, die DIVA vorbereitet hat und haben unterschiedliche Tools genutzt, wo die Patienten durch eine Triage, durch eine wirklich klare Vorbereitung untersucht werden, je nachdem, welches Krankheitsbild sie haben. Das geht natürlich nicht für jedes Krankheitsbild, gar keine Frage, aber entsprechend haben sich die Patienten angemeldet. Und das Schöne an dem Projekt ist, dass wir es so nutzen können, dass es asynchron ist. Also ich muss nicht dann Zeit haben, wann der Patient Zeit hat oder aber wann die DIVA oder der DIVA Zeit hat. Ich sehe die Befunde nachher komprimiert, kann mir die anschauen auf einer Plattform und kann dann beurteilen, wie dringend muss ich den Patienten sehen oder aber muss ich ihn überhaupt sehen oder aber müssen wir erst noch andere Diagnostik machen. Das ist das Konzept. Und
okay, da hatte ich schon mal eine falsche Annahme. Ich dachte, das ist immer synchron in dem
Moment. Nee, eben nicht, weil davon gibt es ja genug Tools. Und die Tools, die synchron sind, wir wissen alle, wie gut die nicht funktionieren. Weil, geht ja nicht, weil ich bin ja nicht immer dann verfügbar, wann logischerweise der Patient verfügbar ist oder umgekehrt. Also geht's asynchron. Und dann war mein Gedanke immer, nee, ich schicke erst die DIVA nicht raus mit dem Rucksack. Ja, auch wenn wir das DIVA-Produkt als solches im Rucksack vertreiben, liegt aber nur daran, weil eine Kiste aus Aluminium einfach dreimal so teuer ist. Sondern mein Gedanke war immer, es gibt ja schon sowas wie grüne Damen oder wie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die gibt es in Städten wie auch in Landkreisen. Die gehen eh zu den Patienten. Warum können die denn nicht dann mal, ich sag mal, Blutdruck messen oder vielleicht mal einen Hals gucken oder Blut abnehmen?
Das heißt, die brauchen keinerlei medizinischen Background eigentlich.
Genau. Und die DIVA haben wir dann mit Stefan Wahlmeier zusammen. Stefan Wahlmeier kommt aus Dortmund, bildet die 116117 Agenten aus. Also sprich Menschen, die ans Telefon gehen, wenn du bei der 116117 anrufst. Macht dafür viele KVen und bei uns lag der Weg ja nahe. Ich komme, gehöre ja zur KV in Dortmund in Anführungsstrichen und Stefan Wahlmeier macht das. Ihm haben wir das Projekt vorgestellt. Er sagt, klar, kriege ich hin. Jeder, der nicht vorbestraft ist, kann sich schulen lassen, je nachdem, wenn du vorgebildet bist, also hast schon MFA oder Krankenschwesterausbildung, brauchst du nicht so lange.
Kannst du abkürzen.
Und wir haben Nachfragen danach von Menschen, die vorgebildet sind, die aus dem System wollen, aber auch von vielen, die sagen, nee, ich mache das, ich kümmere mich hier eh um Menschen. Warum denn nicht dann auch, sag mal, Parameter sammeln? Und ich sage auch bewusst Parameter sammeln, weil Befunde sammeln klingt wieder so, als wenn da jemand eine Diagnostik macht. Mhm. Nee, es geht erstmal nur stumpf darum, Parameter zu sammeln, die mir dann in der Beurteilung der oder des Patienten helfen, ihn besser einzuschätzen. Und mein Gedanke war auch nicht, dass wir, wie gesagt, Rucksack, wie was durch die Gegend schicken, sondern eigentlich, und das kommt daher, dass ich ja in einer Kommune bin, im Kreis Olpe, wo es die ältesten Ärztinnen und Ärzte gibt und wir durchaus ein Versorgungsproblem sehen. Sieht zwar noch nicht jeder so in der Kommune, aber man braucht einfach nur aufs Alter der Kolleginnen und Kollegen zu gucken, dann ist das Problem klar. Wo wir gesagt haben, warum denn nicht so eine Diva, ich sag mal, ins Rathaus setzen, als zentraler Ort, wo man hingehen kann, um beispielsweise, gehen wir mal Richtung chronische Patienten, chronisch erkrankte Patienten, dort die regelmäßige Blutentnahme für einen Diabetes mellitus erkrankten Patienten zu erledigen. Und da sind wir sehr offen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass entweder sich viele Ärztinnen und Ärzte eine Diva teilen, die beispielsweise beim Landkreis angestellt ist. Oder vielleicht haben auch wenige Ärzte mehrere Divas. Das ist ganz flexibel. Und die Techniker Krankenkasse unterstützt uns da mit einem entsprechenden Vertrag. Wir sind auch mit anderen Krankenkassen logischerweise im Gespräch. Weil wir ja gesehen haben, man kriegt halt auch nicht mehr überall Ärztinnen und Ärzte hin. Überall sind die Sitze entsprechend offen. Und ein Arzt ist teurer als eine Diva. Und es geht ja auch nicht darum, Notfallpatienten zu behandeln. Es geht auch nicht darum, Schwerkranke zu behandeln. Nur es geht auch um Vorsorge. Und es geht halt auch um diese große Masse der Patientinnen und Patienten, die in Hausarztpraxen oder auch in anderen Praxen versorgt werden, die wir halt, wo wir nicht zwingend einen Arzt brauchen.
Ja. Interessant. Und wie viele, also kannst du was dazu sagen, wie viele Menschen schon diese Diva-Ausbildung durchlaufen?
Momentan, meine ich, sind wir bei um die 15, 20. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf. Hättest du mir das mal gesagt, hätte ich mich vorbereitet. Ich
kann dich ja nicht auf alles vorbereiten.
Der nächste Kurs startet jetzt. Die Nachfrage ist durchaus höher als, muss man auch fairerweise sagen, das Verständnis dafür, wie viel Sinn das macht. Aber das steigt jetzt. Ich meine, wir sind aktuell in einer schweren Situation im Gesundheitssystem. Wir stehen vor einem Riesenwandel. Alle haben Angst vor dem, was jetzt das Bundesministerium für Gesundheit sich ausgedacht hat. Und da kann ich gerne einen Satz zu sagen. Ich glaube, im BMG sitzen nicht nur Menschen, die nicht wissen, was wir tun. Wir werden sicherlich viele Auswertungen gemacht haben über Dinge, die wir tun. Und ich glaube auch, und ich bin mir auch sicher, dass viele dieser Entscheidungen einfach richtig sind und auch wichtig sind. Wir müssen nur verstehen, dass jetzt Veränderung kommt und die wird halt ein Großteil auch digital sein. Und da sind wir alle eigentlich genau da, wo ich seit 10 Jahren mit unterwegs bin. Da müssen wir Ärztinnen und Ärzte verstehen, dass wir uns da verändern müssen.
Und ich höre dort raus, dass die Veränderungsbereitschaft, die nimmst du noch nicht überall wahr. Oder ist das eine Fehlinterpretation?
Das hast du richtig interpretiert. Ich kann es auch nochmal klar und deutlich sagen. Es liegt, glaube ich, an uns Ärztinnen und Ärzten, dass wir da jetzt mitmachen müssen. Ich verstehe auch, dass es vielleicht schwerfällt, weil wenn ich jetzt 62 wäre und mir wird gesagt, du musst in den nächsten 3 Jahren dein komplettes Denken umstellen, dann verstehe ich, dass es da Widerstände gibt. Und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die noch ein bisschen geschärft werden müssen. Aber wir müssen ja nur ins Ausland gucken, wie es da läuft. Und das jetzt zu blockieren oder immer wieder irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen, das können wir, ich nehme an, das lernen wir im Studium. Ich tick aber nicht so. Ich denke immer nach vorne und überlege immer, wie können wir denn aus dem, was wir jetzt haben, das Beste machen? Und wenn ich da jetzt einfach nochmal das Thema KI aufnehme und mir überlege, wie viel KI ich schon einsetze in der Praxis und wie KI mich am massivsten entlastet, das ist ja bei den Transkribierungstools, also das, was an einem gesprochenen Wort in Text umgewandelt wird für Patientinnen und Patienten oder für mich im Endeffekt, nicht einfach weiterdenke und mir überlege, was damit alles möglich ist. Also Vorschläge, dass mir gesagt wird, was aus Leitlinien wichtig ist bei dem betreffenden Fall, das kommt ja alles und das braucht keine 5 Jahre mehr. Du hast mir eben eingangs die Frage gestellt, ich glaube, das haben wir in 2 bis 3 Jahren, haben wir das. Also das liegt an euch Hersteller natürlich.
Klar.
Wobei ihr stellt natürlich nur Dinge her, die wir auch nutzen. So, und das ist das Henne-Ei-Problem. Ja, aber es ist das Henne-Ei-Problem, ja? Also hätten wir vor 2 Jahren hier gesessen und hätten über Ambient Scribe gesprochen, hätten wir auch nicht geglaubt, dass es so durch die Decke geht.
Das stimmt.
Bin ich mir sehr sicher. Wobei wir vielleicht schon, wir beiden. Und ich glaube, wenn wir Vorschläge bekommen, wie wir Patienten besser behandeln können, besser versorgen können, dann wird es irgendwie bei den Patienten ankommen. Dann werden die auch wissen, in der Praxis X, da kriegst du leitliniengerechte Vorschläge und auch Vorschläge über den Tellerrand hinaus. Da wirst du besser behandelt als halt bei dem Kollegen, der sagt, ich mache das alles.
Du erhöhst damit die Behandlungsqualität.
Ja, selbstverständlich. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und wenn ich jetzt Krankenkasse wäre oder wenn ich BMG wäre, dann würde ich sogar sagen, also wer das nicht tut, der behandelt ja nicht schlechter. Das wäre jetzt, das gehen die Kritiker auf und sagen, der Spirn spinnt. Aber der muss ja zwangsläufig anders behandeln. Und das ist dann im Zweifel sogar dann auch nicht besser.
Ja, weil es so eine Art digitale Zweitmeinung ist und du hast immer die aktuellste Studienlage, die aktuellste Leitlinienlage, die hat man ja auch nicht immer parat.
Natürlich ist, nicht. Ne? Ja, also ich habe eine Mitarbeiterin, meine ältere Kollegin, die ist 75, also die hat Dinge im Kopf, die habe ich auch nicht im Kopf, die ist aber auch Internistin. Mhm. Aber die hat auch nicht alles im Kopf.
Wie auch.
Und es ist aber zu erwarten, denn Patientinnen und Patienten gehen jetzt eh schon zu irgendeinem der KI-Systeme. Also ist doch vollkommen normal. Die machen ein Foto von irgendwas, ja, haben irgendwie einen Flecken im Mund, machen ein Foto und dann kriegen die da schon gesagt, das habe ich. Und ich aktiviere meine Patienten dazu. Ich sage, mach das bitte. Geh von mir aus zu ChatGPT oder zu Gemini oder zu Claude oder weiß da gar wem. Mach das bitte. Ja?
Ja.
Ich habe da gar keine Schwierigkeiten mit, weil die Diskussion haben wir vor 10 Jahren noch mit Google. Ja, alle haben gegoogelt und dann hieß es, oh, wer googelt, der braucht hier nicht zum Arzt zu gehen. Quatsch, mache ich doch selbst auch. Ja, also ich sehe, wie meine Kinder arbeiten. Ja, wenn die sich Hähnchenbrust im Airfryer machen wollen, ja, Entschuldigung, ja, was machen die? Die lesen nicht auf dem Packungsding da von der Hähnchenbrust. Der macht ein Foto von dem Airfryer, macht ein Foto von dem eingefrorenen Hähnchenbrustfilet.
Was muss ich tun?
Und dann sagt ChatGPT ihm 180 Grad, 20 Minuten.
Ja.
Also, und das ist doch normal, machen doch alles.
Normales Nutzungsverhalten inzwischen, ja, absolut. Ja, spannend. Dann lass uns noch mal zum DFGZ kommen. Digitales Bads- und Gesundheitszentrum in Olpe. Mhm. Ich habe dich da ja letztes Jahr mal besucht. Mhm. Danke nochmal für die Einladung, war sehr spannend. Ich war mir aber auf der Heimfahrt nicht mehr ganz sicher, ob sich zwischen dem ursprünglichen Konzept und was jetzt daraus wurde, wirklich was verändert hat oder ob es immer noch das ursprüngliche Konzept trifft. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja initial darum, auch da wieder, ländliche Region, Olpe, du hast vorhin dieses Beispiel, glaube ich, mit der Neurologie gemacht oder so, aber auf jeden Fall, du hast nicht alle ärztlichen Fachrichtungen in der Riesendichte dort irgendwie vor Ort. Und deshalb war ja die Idee, in diese Einrichtungen können Patientinnen und Patienten gehen und können telemedizinisch mit verschiedenen Fachärzten zusammengeschalten werden. Trotzdem wirkt es ja wie eine herkömmliche Arztpraxis, zumindest vom Aussehen, sagen wir, wenn man reinkommt. Habe ich das richtig interpretiert, dass sich da was verändert hat oder ist es noch dieses ursprüngliche
Konzept? Also selbst mit, also ich sag mal, 14 Tage nach der Eröffnung, hätte ich am besten komplett umgebaut. Also als wir vom Konzept angefangen haben, drüber nachzudenken, wie machen wir es, war das ähnlich gedacht wie, sage ich mal, wie du schon sagst, eine Arztpraxis mit Zimmern. Die Zimmer gibt es ja auch alle mit Videokameras, Videotechnik drin, ist alles vorhanden. Und dass Patienten dort hinkommen, um dort dann mit den Fachärzten zu sprechen. Machen von 100 Patienten einer bis zwei. Weil die mittlerweile diese Gespräche zu Hause führen mit den Kolleginnen und Kollegen. Auch die Theke, die du da gesehen hast, das ist ja eine große Theke, war von Anfang an nicht vorgesehen, sondern wir haben immer gesponnen wie am Flughafen 20 Self-Check-In-Terminals. Wie du gesehen hast, da ist gar keins.
Ja.
Ich will das nicht spoilern und sagen, man braucht die Dinger in Zukunft nicht mehr, aber ich glaube schon, dass es so sein wird. Und Patientinnen und Patienten, die da jetzt hinkommen, erfahren dort Vordiagnostik, werden von mir voruntersucht. Wir haben ja noch andere Fachrichtungen angebunden, Orthopädie, Ellbogensprechstunde beispielsweise. Viel wird über Fragebogen abgefangen, den die Patienten schon zu Hause ausfüllen oder wenn sie es nicht zu Hause gemacht haben, bei uns am iPad dann. Im DFGZ. Da gibt es gegebenenfalls eine Untersuchung, eine kurze Untersuchung oder Einschätzung. Ich sehe den Fragebogen vorher, weiß im Prinzip genau, worauf ich mich jetzt einlasse. Und dann entscheide ich, erfolgt die Vorstellung über ein Telekonsil, was automatisch aus dem iPad über die TI an die KIM-Adresse des entsprechenden Begutachters gesendet wird.
Kann ich mir die nächste Frage sparen.
Weil das ist auch so. Ja, gut, wie schickst du das Telekonsil bequem irgendwo hin? Ja, da brauchst du eine Lösung für. Und die Lösung, die wir einsetzen von Embolabs, die kann das. Also ich habe, einmal füllt der Patient seinen Fragebogen auf dem Tablet aus und da gibt es eine Arztversion, die wiederum formatiert quasi.
Die highlightet bestimmte Dinge
wahrscheinlich. Genau, und nimmt das, was ich brauche, da raus und formuliert mir daraus ein Telekonsil, was ich auf dem Tablet versenden kann, auf dem KIM-Weg, also Anschluss an die Telematikinfrastruktur und weg an die KIM-Adresse des Patienten. Weil alles andere ist grausam, weil die KIM-Clients oder die KIM-Bedienungstools, die es in allen PVS-Systemen gibt, sind alle halt so wie vor 100 Jahren E-Mail. Clients waren. Das ist so, weil die Dinger werden vernachlässigt. Das bringt euch keinen Mehrwert, bringt niemandem Mehrwert. Ja. Mehrwert ist halt Mist. Also habe ich mir überlegt, muss cooler funktionieren, ohne dass ich das Ding brauche. Und die Videokabinen, die wir jetzt im DFGZ haben, die hast du eben angesprochen, ganz offen, die brauchen wir nicht mehr. Wenn ich so ein Ding nochmal bauen würde, würde ich es halb so groß bauen. Mhm. Ja? Ehrlich gesagt, und komplett anders.
Aber du meinst, weil die Patientinnen und Patienten, die schon mal da waren, jetzt denen ist auch klar geworden,
kann ich von zu Hause machen,
dass ich das von zu Hause machen kann.
Ja.
Und du hast sie aber initial überhaupt auf den Weg der Videosprechstunde aufmerksam gemacht. Der war vorher nicht klar, oder?
Also der war klar, weil ich Videosprechstunden ja seit 2017 anbiete. Aber mir selber, ich sag dir ganz ehrlich, war der auch nicht ganz so klar. Hm. Also vor allen Dingen durch das Präanalytische, was wir machen, also bei dem Ellbogenpatienten, ne, ich sag mal Tennisellbogen als Beispiel, um mal da abstrakter zu werden, der muss vorher schon.
Habe ich gerade, müsste ich mal zu euch kommen wahrscheinlich.
Ja, der muss so ein paar Fragen beantworten, und wenn eine Frage ist, so ein K.O.-Kriterium ist, die du mit Nein beantwortest, haben sie schon Krankengymnastik gemacht? Mhm. Viele haben das noch nicht gemacht, und dann ist die Frage oder wird mit Nein beantwortet, dann kann ich dich gar nicht bei dem Ellbogenspezialisten vorstellen, weil der würde mir sagen, sag mal, Stefan, was soll das?
Tickst du noch
ganz richtig? Ja. Der Patient macht jetzt erstmal nach Leitlinie das und das und das. Dann kriegst du von mir Krankengymnastik, machst das und entweder stellst du dich wieder vor oder nicht. Und das sind Punkte, die wir vorher abfangen. Ja? Ich glaube, das ist das Wichtige. Das war uns gar nicht so klar. Auch der Neurochirurg, also Professor Braun aus Siegen, ich muss ihn einfach nennen, weil der hat mich irgendwie mit immer in dieses Denken gebracht. Der Mann ist auch schon deutlich älter, aber denkt immer schon so. Und unterm Strich, ich habe viele Klinikärzte, die wir angebunden haben, die unterm Strich sagen, ey, ist ja super, weil ich habe viele Patienten, die sich bei mir vorstellen, egal mit welchen Beschwerden, die hätte ich gar nicht sehen müssen, wenn ich vorher das alles gehabt hätte, beispielsweise auch das MRT gesehen hätte, wo ich den Bandscheibenvorfall zwar sehe, aber der Patient hat keine motorischen Ausfälle, da musste er gar nicht kommen. Er spart den Patienten den Weg und, sag ich mal salopp was, er spart mir den Patienten in meiner Sprechstunde, habe ich Zeit für die Kranken. Ja,
ja klar.
Und ich habe das auf dem DGAM-Kongress letztes Jahr schon vorgestellt. Also wir sehen das. Also von 100 Patienten, grob über alle Fachrichtungen, landen vielleicht 3 bis 5 bei den entsprechenden Spezialisten. Jetzt kann natürlich der Kritiker sagen, ja, warum stellst du die da vor? Also wenn ich die da vorstelle, ist ganz gut, dann sind halt nur 3 bis 5 da, aber sonst wären 100 Leute zum XY-Arzt gefahren. Ja, und ich hatte natürlich auch schon viel Besuch von unterschiedlichen Krankenkassen, die das sofort verstanden haben und auch sofort gesagt haben, ganz praktisch, damit macht man es den Patientinnen und Patienten einfacher, aber man spart auch Vorstellungen.
Vermeidet unnötige Kosten, klar.
Abgesehen davon auch Fahrtzeiten, Fahrtgeld und Umweltbelastung.
Ja. Interessant. Cooler Ansatz auf jeden Fall.
Also total einfach. Kann jeder eigentlich umsetzen, ne? Mhm. Wenn er die richtigen Tools einsetzt, wird es dann noch ganz cool und ganz.
Zeigt aber auch, wie flexibel man irgendwie bleiben muss letztendlich. Also ihr hattet ja ursprünglich auch ein bisschen eine andere Idee und dann ist schon nach 2 Wochen quasi abgebogen in eine andere Richtung.
Ja, und
aber so ist das mit Innovationen. Ne?
Ging auch wieder nur, weil alle Tools mitgemacht haben. Also die armen Entwickler, die taten ja zwischendurch leid. Die waren, also ich habe mich gar nicht getraut, die anzurufen, weil die mussten mal eben kurz was umbauen. Ja, bei Samedi in der Videosprechstundensoftware musste auch was umgebaut worden. Das waren Riesenkämpfe, weil wir bauen ja nicht mal eben für ein Spielen irgendwie unsere komplette
API
um.
Kunde, ja.
Genau. Aber als sie es verstanden haben, also wir sind den Prozess durchgegangen, 100-mal durchgegangen und jeder kommt auf eine andere Idee. Mhm. Und jeder sagt dann, ja, eigentlich logisch, muss so laufen, macht halt auch ganz viel Sinn.
Ja.
Und wir sehen es auch an den Patientinnen und Patienten, die kommen, denen muss man das erklären, teilweise sogar 2-mal, dass sie halt eben nicht nochmal kommen müssen, sondern Videosprechstunde machen können. Ich mache dem Patienten gar keinen Vorwurf. Ich kriege jeden Tag irgendeine Mail, wie geht's denn jetzt weiter, obwohl wir es erklärt haben. Und wenn die dann mitbekommen, die kommen ja von weiter weg durchaus lustigerweise auch zu uns, dass sie jetzt eben über eine Videosprechstunde den Rest klären können, dann sagen die alle, oh cool.
Sind die begeistert, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ein spannender Punkt mit dem Onboarding von Patienten auf digitale Tools durch deine Mitarbeiter. Also das ist echt ein spannender Punkt. Und das heißt doch, du nutzt sowohl im DFGZ, im DIVA-Projekt, in der Hausarztpraxis die verschiedensten Tools.
Mhm.
Praxissoftware, du hast Telefonassistenz genannt, du hast Online-Terminbuchung, Videosprechstunde und Ambient Scribe hast du genannt. digitale Formulare, ja, wahrscheinlich noch viel mehr. Du hast ja sehr viel Erfahrung mit digitalen Tools. Was würdest du sagen, woran würdest du festmachen, ob so eine digitale Lösung wirklich praxistauglich ist? Gibt es einen gemeinsamen Nenner?
Interoperabilität ist das A und O, habe ich ja eben schon gesagt. Und bevor ich ein Tool einsetzen würde, würde ich erstmal meine MFAs fragen, was sie den ganzen Tag tun. Machen wir durch Strichlisten übrigens. Mache ich auch immer noch, indem ich der MFA quasi sage, so, machen wir jetzt mal wieder 4 Wochen lang Strichlisten, was du den ganzen Tag tust. Also, oder warum der Patient kommt, warum er dich anspricht, was er von dir will. Da kriegt man ruckzuck ein Bild, was die MFA tut den ganzen Tag. Oder was sie halt eben am besten nicht tun müsste. So, und wenn man dann an das digitale Tool denkt, wie gesagt, Interoperabilität ist das Wichtigste. Und wenn man das dann abgleicht mit dem, was die MFA tut, weiß man eigentlich, welches Tool man braucht. Den Tipp kann ich eigentlich immer nur auch jedem Hersteller geben, fragt die MFAs. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass man sich austauscht mit Patientinnen, was sie erwarten. Das jetzt Herstelleraufgabe ist, glaube ich, eher nicht, aber es ist Praxisaufgabe. Und ganz wichtiger Punkt ist auch Offenheit. Also klar, niemand will sich gerne verändern. Ja, wenn du einmal das Auto XY gefahren hast, kennst du das Navi in dem Gerät, in dem Auto und wechselst jetzt von, keine Ahnung, BMW auf Mercedes oder auf Audi, dann kommst du mit dem Navi nicht klar.
Also kann ich bestätigen.
Ja, ist ja so, wissen wir alle. Ne? Das liegt aber nicht daran, dass der eine Hersteller ein scheiß Navi hat und der andere ein besseres hat, sondern du bist nicht dran gewöhnt. Und das ist in deiner Praxis genau das Gleiche. Und ich glaube, da sind die Tools, diejenigen, die gewinnen, die gar nicht auffallen. Die einfach Aufgaben erledigen, die zu erledigen sind. Ob das jetzt Ambient Scribe ist, ist doch fürchterlich egal, welches Tool das ist. Hauptsache, das Dingen schreibt den Text so, wie der Patient geredet hat und wie du ihn quasi komprimiert haben möchtest. Völlig egal von welchem Hersteller.
Ja.
Hauptsache, es macht das, was du willst. Und das ist ein wichtiger Punkt für die digitalen Tools. Ich mag keine Tools, die mir sagen, was ich will, sondern ich mag die Tools gerne so, dass ich sie auf meine Bedürfnisse des Teams anpassen kann.
Ja.
Ist bei der Terminbuchung so, das System, was ich nutze, ist hochkomplex. Also diese Terminbuchungssoftware, ihr kennt die ja, ihr partnert ja immer noch damit.
Ja.
Das ist für viele Kollegen, boah, zu viel. Da kann ich viel zu viel einstellen. Ja, klar. Da kann
ist auch komplex.
Ja, ist hochkomplex. Aber ich kann ja nicht einerseits sagen, das Tool soll sich an mich anpassen können, aber kann nicht hochkomplex sein, weil meine Prozesse sind ja auch hochkomplex.
Wenn ich Individualisierbarkeit haben will, dann muss ich auch mal umgehen können.
Genau. Und das ist bei allen anderen Tools halt eben auch so. Und die muss man sich raussuchen, wenn man darauf keine Lust hat, weil man sagt, ja, dieser Standardspruch, ich bin ja Arzt geworden, um Medizin zu machen und nicht, um mich mit Tools zu beschäftigen. Nehme ich immer als Beispiel meinen guten Freund und Installateur, der Rohrleitungen verlegt, ja, und Löcher in die Wand stemmt. Ja, der lacht immer. Den habe ich ein paar Mal eingeladen zu Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Der sagt immer, was ist denn mit euch los? Ihr glaubt wirklich, Installateur macht nur Rohre verlegen? Ja, der Installateur muss auch Rechnungen schreiben können und Angebote.
Ja.
Und wir Ärzte, wir haben 6 Jahre studiert, 6 Jahre Facharztausbildung und sagen, wir können das nicht. So viel Blödsinn. Also es muss unser Job sein, uns damit zu beschäftigen. Wenn wir das nicht können, ist kein Problem. Also ich habe schon während meines Studiums dazu Veranstaltungen besucht. Und die gibt es. Die gibt es von unterschiedlichen Banken, die gibt es von euch. Also da muss man sich für interessieren. Wenn nicht, okay, lass dich als Arzt anstellen, sag ich mal salopp, und tu das, was dein Chef sagt oder dein Unternehmensführung sagt. Aber dann beschwer dich bitte nicht, dass du das tun musst, was dir andere sagen.
Diese Selbstwahrnehmung als Unternehmer.
Ja, also, das musst du können. Also, oder lass es. Aber dann beschwer dich nicht, dass du Tools nutzen musst, die dir nicht gefallen.
Ja. Aber da waren echt gute Punkte dabei, die, glaube ich, jeder Softwareanbieter, falls sie welche zuhören und auch mitnehmen kann.
Könnt ihr von euch lernen, weißt du doch.
Ja, natürlich. Dann lass uns nochmal von der heutigen Situation ein bisschen in die Zukunft schauen. Also erstmal in die nahe Zukunft. Was glaubst du, wird sich in den nächsten 2 bis 3 Jahren in Sachen Digitalisierung in den Praxen fundamental ändern?
Du hast eben schon gesagt, KI, also Ambient Scribe. Ich glaube, das rennt deshalb so gut auch in den Praxen, weil der Nutzen sofort bemerkbar ist für jeden Kollegen und für jede Kollegin. Und ich glaube, da ist auch das meiste Potenzial. Und das ist das, was ich eben schon mal sagte, dass da Entwicklungen gibt, wo uns Vorschläge gemacht werden mit Leitlinien, mit Medikamenten oder mit Dingen, die zusammenhängen. Ja, also Zugriff, des Ambient Scribe Tools oder eines Partner Tools auf die Patientenakte.
Patientenhistorie im Endeffekt.
Auf die Historie, auf das, was ich schon dokumentiert habe mit dem Vorschlag, ey, der Herr Meier war doch schon mal da wegen Rückenschmerzen, guck mal hier, vor 3 Jahren hat das letzte MRT gekriegt, das war das und das. Das wird kommen und ich glaube, das braucht auch fast keine 3 Jahre mehr. Und der nächste Schritt, der kommen wird, sind diese redundanten Dinge, die wir haben, Rezepte, Wiederholungsrezepte, Überweisungen. Die Überweisung wird kommen und die wird richtig super werden.
Hoffentlich.
Das werden Dinge sein, der Patient bestellt sein Standard-Blutdruckmedikament über einen Scribe-Tool oder über einen Telefonassistenten. Der Assistent guckt im Verordnungsmodul nach, weiß, ja, Herr Meier darf das Blutdruckmedikament X schon bekommen, er hat nur noch 5 Tabletten übrig und ich bekomme das vorgeschlagen in meinem Verordnungsmodul, da muss keine MFA mehr irgendwie irgendwas hin und her tippen und nachgucken. Das ist ja eigentlich nur ein Programmieraufwand, das ist nichts, was jetzt irgendwie viel Technik braucht. Und wenn sowas kommt, dann ist das etwas, was wir als Ärztinnen und Ärzte auch sofort aus Entlastung erkennen. Man muss fair sein. Wenn ich MFA wäre, würde ich das natürlich nicht wollen. Mhm. Weil, aber da kann ich nur jeder MFA sagen, passt auf, was ihr jetzt gerade macht. Denn MFAs werden wir in 5 Jahren, ich will das nicht sagen, übrig haben. Ja, weil Fachkräftemangel ist ja immer eine Diskussion. Aber viele Tätigkeiten, die MFAs machen, werden durch KI übernommen. Und wenn man Hand aufs Herz ehrlich ist, sind das auch genau die Tätigkeiten, die eine MFA gar nicht machen will. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir in 5 Jahren in der Tat da einen Riesenwandel sehen würden. Die MFAs, die das mitmachen wollen und die sich jetzt eben nicht sperren, die werden bleiben. Die anderen müssen sich überlegen, was sie tun. Ja. Und weitergedacht wird es auch auf uns Ärzte eine Auswirkung haben. Die Ärzte, die sich auf sowas einlassen, die sagen, ich will qualitativ beraten werden im Sinne von Leitlinie, im Sinne von ich nutze solche Tools, die werden eine ganz andere Medizin machen als die, die sagen, ich mache so weiter wie vor 20 Jahren.
Ja.
Und das werden Patientinnen und Patienten herausbekommen und auch beurteilen. Es wird auch immer die Kritiker geben, die sagen, oh nee, will ich nicht, ja, aber auch da Hand aufs Herz, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegt euch mal, wie toll das wäre. Wir unterhalten uns über eine Erkrankung. Du erzählst mir, ich habe Rückenschmerzen. Im Hintergrund wird die Historie aufgemacht und ich sehe deine MRTs, von mir aus auch aus der EPA.
Ja.
Ich sehe, dass du schon mal operiert worden bist. Ich sehe auch, welche Medikamente du nimmst und welche ich dir jetzt laut Leitlinie am besten aufschreiben sollte. Ja, das ist doch super. Die Entscheidung bleibt bei mir. Also das ist nochmal ganz klar zu sagen. Ich werde immer die Entscheidung treffen, aber ich kann Entscheidungen schneller treffen,
ja.
Ich kann sie besser treffen und ich brauche nicht mehr so viel Assistenz. Das wird kommen.
Ja, spannende Punkte. Und du sagtest ja vorhin auch dieses Thema Behandlungsqualität. Ne? Du hast auch jetzt gesagt, irgendwann werden Patientinnen und Patienten das auch wahrnehmen. Die Frage ist ja auch, die ich mir da immer stelle, weil wir sprechen ja auch mit vielen so KI-basierten Entscheidungsunterstützungsanbietern. Es gibt ja andere Länder, die regulativ so vorgehen, dass es sogar Vorgabe ist, sowas einzusetzen. Das ist ja eingangs auch angedeutet. Und du kannst ja damit auch Behandlungsqualität insgesamt anheben. Aber klar, das ist schon noch ein Weg zu gehen. Und Ambient Scribe bin ich voll bei dir. Das ist natürlich, ich meine, das ist das Arzt-Patienten-Gespräch. Genau da gehört natürlich auf Dauer die Entscheidungsunterstützung auch hin. Und dazu muss es aber den gesamten Patientenkontext kennen und die gesamte Historie und alle Verknüpfungen. Nur dann kann es euch wirklich unterstützen. Und du hast ja eine Hausarztpraxis. Wie würdest du sagen, also ich würde jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, wie würdest du sagen, sieht die Hausarztpraxis in 5 Jahren aus?
Wir werden ein Primärversorgungsmodell bekommen. Ich habe mich auch immer als Primärversorger gesehen. Ich habe das so gelernt, das war immer meine Auffassung. Und ob wir das jetzt HZV nennen oder wie wir es nennen, also es wird in den Praxen eine riesige Veränderung geben, weil vielleicht auch einige Kollegen, die in der Hausarztpraxis arbeiten, gar nicht so denken wollen. Im Sinne von, da kommt der Patient mit der Erkrankung XY und vielleicht habe ich ihn früher sofort zum Kardiologen geschickt. Das wird nicht mehr möglich sein. Das ist auch richtig so, weil ich mir überlege, Kardiologen haben eine begrenzte Kapazität, wir auch. Aber die Gebietsärzte sollen sich um kranke Patienten kümmern, um die, die wirklich dorthin müssen, aber nicht um die, die glauben, sie müssten einmal im Jahr ihr Herz, keine Ahnung, kontrolliert haben, weil sie jetzt über die Alpen mit dem Fahrrad fahren wollen. Ja? können ja gerne auch dahin gehen, aber das ist halt eine Igelleistung. Wir werden uns in den Hausarztpraxen darauf einstellen müssen, dass wir da mehr triagieren, dass wir auch Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, dahingehend triagieren müssen, dass sie vielleicht eine andere Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Also der Patient, der seit 8 Wochen Rückenschmerzen hat, der muss halt nicht heute in die Akutsprechstunde. Und die Diskussion hast du am Tresen. Wenn wir die Diskussion rauskriegen, weil meinetwegen der F6, F7 das demnächst für uns tut oder irgendein kluges Tool, und es gibt ja genug kluge Tools dafür, und ganz wichtig, dem Patienten auch erklärt, warum es so ist, dann hat das große Vorteile für uns, dann werden wir auch wieder entlastet.
Ja. Aber das ist eine gute Überleitung zu dem Thema Primärversorgung, weil ich wollte auch nochmal auf das GD kurz eingehen, dieses Gesetz für Daten und digitale Innovation, wie auch immer.
Gut, dass du die Kürzung alle kennst.
Wir kriegen sie so oft um die Ohren geworfen, irgendwann prägt sich's ein, aber der ging jetzt vor 1,5 Wochen, 2 Wochen durchs Kabinett und da wird ja die Rollenverteilung auch in die Richtung gehen, wie du es gerade beschrieben hast. Die KBV hat die Aufgabe bekommen, so eine Plattform zur digitalen Ersteinschätzung zu betreiben und nach unserem Verständnis auch zu spezifizieren. Ja, und auf der anderen Seite haben die Krankenkassen die Rolle bekommen, dass in ihren EPA-Apps dieser digitale Versorgungseinstieg für die Bürger stattfinden soll. Das soll ja auch dazu führen, dass gar nicht mehr so viele Patienten bei euch überhaupt vor Ort aufschlagen. Wie schaust du darauf? Hältst du diese Rollenverteilung für richtig?
Lass uns einmal kurz vor der Rollenverteilung sprechen.
Gern.
Ich sorge ja jetzt schon dafür. Also die Patienten, die bei mir nicht kommen müssen, müssen bei mir nicht kommen. Die sehe ich vielleicht über eine Videosprechstunde schon mal. Der eine Punkt. Also auch das ist heute ja schon möglich. Unser Vergütungssystem ist natürlich aktuell noch darauf ausgelegt, dass wir den Patienten leibhaftig live in der Praxis haben müssen. Also da müssen wir eine Veränderung herbeiführen. Das ist nun mal so, klar. Und es wird sicherlich auch, es ist einfacher, wir haben uns daran gewöhnt. Rollenverteilung, wer macht das? Die Diskussion um Zugriff auf die EPA oder auf andere Daten von Krankenkassen. Ich würde doch diese Entscheidung in die Hände der Patienten, des Patienten legen. Mhm. Wenn ich als Patient das möchte, dann kann ich das, und so würde ich es gestalten, in meiner EPA-App festlegen. Ja, jetzt kommen die Kritiker, die sagen, nur 5% der Patienten nutzen die EPA-App. Ja, weiß ich auch. Bei mir sind es ein bisschen mehr. Aber entscheidender Punkt ist, ich hatte eben schon mal die Sparkassen erwähnt, dann müssen wir jetzt rangehen und den Patienten EPA-App fit machen.
Beibringen, ja.
Ja? Wie gesagt, die Sparkassen machen es ja auch und die Volksbanken oder die anderen Banken auch. Deswegen glaube ich nicht, dass der Patient unser Problem ist. Dass die Apps teilweise fäustig ausgedrückt beschissen sind, das wissen die Krankenkassen selbst, aber das waren die Online-Banking-Apps anfangs auch.
Und auch nicht unbedingt niedrigschwellig.
Das war auch
geiler User-Experience.
Ne? So, ne? Du bist ja auch schon in einem Alter, wo du das noch weißt.
So ist es.
So, also hört auf zu meckern, setzt euch hin, macht EPA-Veranstaltungen, erklärt den Patienten nicht, erklärt den Patienten bitte nicht, dass eine EPA nur ein PDF-Grab ist. Ja, das kommt ja immer von Ärzten. Ja, ich weiß auch nicht. Auch Ärzte.
Die Aussage.
Ja. Natürlich ist das ein PDF-Grab, in Anführungsstrichen, oder eine PDF-Sammlung, immer noch besser, als wenn Patienten mit einem Leitsordner und Papieren kommen. Und der KI ist es schnurzpiep egal, ob es ein PDF ist oder nicht. Die kann auch ein PDF lesen. Also so denke ich. Ja, es ist schnurzpiep egal. Klar. Strukturierte Informationen sind immer besser als halt PDFs, das weiß ich auch, aber darum geht es ja gar nicht. Anfangen. Und wenn der Patient zu Hause sonntagsabends entscheiden könnte, ich kann über meine Krankenkassen-App schon mal gucken, ob ich mit der Erkrankung, die ich jetzt gerade habe, morgen einen Termin beim Arzt kriege und oder aber auch überhaupt dahin muss. Oder er direkt gesagt bekommt, mit dieser Problematik, die du hier hast, machst du eine Videosprechstunde bei deinem Arzt und die Videosprechstunde ist aber nicht Montag, sondern erst Dienstag wieder verfügbar beim Herrn Meier. Aber der kann dich ja rückwirkend krank schreiben.
Ja.
Wenn der Patient diese Information hätte, würde er das auch nutzen.
Natürlich.
Ich mache das doch bei Amazon genauso, wenn ich sehe, wann was lieferbar ist, ob mit Prime, ohne Prime. Ja. Und dann treffe ich die Entscheidung. Ich finde, das ist ein bisschen Bevormundung. Wenn wir jetzt als Ärztinnen und Ärzte sagen, Krankenkassen dürfen nicht auf die Daten der Patienten zugreifen. Jetzt kommen natürlich Kollegen und sagen, was erzählt der Spieren da? Wir müssen uns für die Patienten einsetzen. Wir müssen die Rechte der Patienten vertreten. Stimmt. Dann setzt euch bitte aber auch so ein, dass die Patienten die EPA bedienen können und kümmert euch darum. Also wir können nicht das eine immer bewerben und das andere beschimpfen. Das funktioniert doch nicht.
Ja.
Also dann bitte jetzt konsequent. Dann müssen jetzt alle Patienten an die EPA rangeführt werden. Ja, verhandelt das irgendwie, erklärt es denen. Und Wir haben uns für ein Projekt beworben, wo es genau darum geht, Patientinnen und Patienten die EPA näher zu bringen. Und ich habe mit vielen Institutionen dazu gesprochen. Das machen alle glücklicherweise mit, aber ich habe auch Rückmeldungen bekommen. Nee, ist nicht unsere Aufgabe. Wenn ich schon höre, ist nicht unsere Aufgabe. Ja, dann muss ich immer dran denken an Verwaltung und an irgendwelche Beamte. Tut mir leid, ich habe nichts gegen Beamte, aber nicht mein Tanzbereich, ich bin nicht zuständig. Also ja. Als Arzt und Ärztin bin ich für alles zuständig. Auch dafür, dass Patienten die EPA-App nutzen können. Vor allen Dingen, wenn ich nach vorne denken will. Im Sinne von Zugriff auf die Daten und bessere Therapieentscheidungen treffen zu können.
Der entscheidende Punkt ist ja auch, selbst wenn man es jetzt theoretisch mit einem Gesetz in der EPA-App verankert von den Krankenkassen, wenn wir diese Adoptionsraten nicht nach oben bekommen, also wenn auch in 3 Jahren nur 5% der Deutschen die EPA-Apps nutzen, dann wird es ja auch keine Veränderung in der Versorgung herbeiführen. Dann ist zwar schön, dass du theoretisch von zu Hause triagiert bist, aber es werden halt die wenigsten nutzen. Deswegen, ich bin bei dir, das muss natürlich nach oben gehen, dass die EPA-Nutzungsraten deutlich hochgehen.
Oder wir brauchen halt irgendein anderes Tool. Also da muss man halt noch eine App um. Wir müssen irgendwas haben. Und wenn wir darüber nachdenken, dass ja die Authentifizierung der Patienten auch durch eine Gesundheits-ID oder durch POP funktionieren soll, wie soll das denn laufen? Soll das über die Krankenkassen-App laufen? Soll das über die EPA-App laufen? Also wir werden ja irgend noch ein Tool bekommen.
Für die eindeutige Identifizierung.
Für die eindeutige Identifizierung des Patienten gegenüber der Praxis. Ja. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass alle Patienten vielleicht Zugriff auf ihre EPA haben wollen. Es würde ja schon reichen, wenn du sagen könntest, schalt meinen Hausarzt frei und meine 27 Fachärzte, die ich brauche, und das Krankenhaus um die Nähe herum.
Ja.
Du willst ja vielleicht gar nicht auf die EPA gucken. Also das kann ja auch sein. Ist ja auch nicht so, dass jeder Patient mit einem Leitsordner durch die Gegend gelaufen ist, bevor es die EPA gab. Das muss man sich auch mal immer, ich finde den Vergleich immer so gut.
Gerade gesunde Patienten oder gesunde Menschen, was sollen die im Alltag?
Ja. So, also von daher, ob es eine EPA-App ist oder welche Apps auch immer sein wird oder ob es eine Website der Krankenkasse ist, wir müssen es auf jeden Fall digital so hinkriegen, dass die Gesundheitsversorgung in irgendeinem digitalen Kontext laufen kann. Allein schon, ne, Thema E-Überweisung, allein schon Thema Terminvermittlung. Ja, also das sind ja alles Dinge, wenn die kommen, müssen die ja so laufen, dass ich beispielsweise für dich jetzt einen Termin beim Facharzt machen kann oder wenn ich das wichtig sehe, dass ich den Termin auch kriege. Also es wird ja eine Schnittstelle geben müssen, die ihr irgendwie implementieren müsst, wo ich draufdrücke und sage, ja, Patient XY muss jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage zu einem Kardiologen und dann muss es ja so sein, dass ihr mir den Termin liefert oder aber zumindest den Termin an den Patienten ausliefert.
Natürlich.
Ja. So, und wohin willst du ihn denn liefern? Willst du ihn mir liefern, damit ich einen Zettel ausdrucke, ja, wie beim Einführung des E-Rezepts, oder lieferst du ihn direkt an den Patienten? Und das muss doch der logische Schritt sein, wie bei der App.
Genau, weil da müssen natürlich alle Systeme irgendwie miteinander verknüpft sein. Ne? Also ich glaube, theoretisch sind jetzt ganz viele gute Entscheidungen getroffen worden.
Ja.
Bin sehr gespannt, weil gerade was du sagst, ganz viele Praxen, oder heute ist deine Versorgungssituation ja aus Patientensicht, würde ich sagen, davon abhängig, wie viel weißt du darüber, was es in deiner Region überhaupt für Versorgung gibt. Und wie digital affin hast du jetzt gesucht, wer ist digital erreichbar? Mhm. Ne? Dann treffe ich vielleicht auf deine Webseite so, dann sehe ich, du hast Online-Terminbuchung. Feine Sache. Aber jetzt gibt es ja dann, wenn das so kommt wie im GEDEC, einen Schritt davor. Mhm. Dass ich vorher durch ein Tool triagiert werde, was mir sagt, du bleibst zu Hause, das sage ich gar nicht wild. Was mir sagt, nee, du telemedizinische Behandlung reicht aus oder nee, du musst jetzt wirklich vor Ort. Und dann muss es ja wieder in eure Terminbuchungstools, werden jetzt nicht alle auf ein einheitliches Terminbuchungstool morgen wechseln.
Ja, aber da kann ich dir wieder sagen, ich weiß, dass mein Tool logischerweise bereit ist, dort anzudocken.
Ja.
So, also sind wir wieder dabei. Jetzt habt ihr euch irgendwie für einen Anbieter entschieden, der keine API hat. Der wird sie ja haben müssen. Wird die auch bauen und er baut sie ja gerade auch. Keiner weiß, von wem ich rede. Aber der entscheidende Punkt ist halt, im Prinzip zwingt das Gesetz uns zur Zusammenarbeit.
Ja.
Und so ein Gesetz kann man ja eigentlich nur loben. Also wenn wir es selber nicht hinkriegen, weiß der Gär warum, weil wir es nicht mussten, dann kann man nur sagen, das macht Sinn. Ich weiß, es gibt Kritiker, die sagen, vielleicht brauchen wir noch Parallelwelten im Sinne von, ich müsste bei einem Krankenhaus auch kurz einen Termin machen können. Habe ich. Aber das habe ich, warum habe ich das? Weil ich mit meinem Krankenhaus vor Ort und auch mit den die Versorgung maßgeblich gestalten, schon vor 2 Jahren gesprochen habe, gesagt, Leute, ich muss einen Weg haben, wie ich bei euch schnell einen Termin vereinbaren kann. Wie geht das bei euch? Ja, geht, Telefon. Ich sage, will ich nicht, ich kann nicht bei euch anrufen, hier geht ja eh nicht ans Telefon. Also haben wir da auch einen Weg geschaffen, der ist total banal, der ist natürlich digital, der ist übrigens digital per E-Mail, aber die E-Mail schreibe ich nicht selbst, sondern die wird generiert, indem auch Angaben, die gewünscht sind, auch da drin sind.
Wie beim Telekonsil?
Genau wie beim Telekonsil. Und die Patienten willigen natürlich ein, dass ich schreiben kann, Herr Schober hat Rückenschmerzen. Aber jeder Patient ist sogar damit einverstanden, dass er sagt, mach mal, weil geht ja schneller. Ja. Und auch die Kliniken, es war erst ein Pilotprojekt, mittlerweile machen das alle anderen Kollegen auch mit und alle sagen, ist ja viel besser, als wenn einer anrufen muss.
Natürlich.
Es wird sowas parallel immer geben, bin ich mir sehr sicher, weil es im regionalen Verbund einfacher ist. So, aber der andere Weg ist halt der, ne? Sonntagsabends, ich will gerne wissen, was mit mir los ist, helft dem Patienten doch.
Absolut. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, was du so Softwareanbietern raten würdest, die da sind, um praxistaugliche Lösungen zu machen. Ich würde gerne zum Ende hin nochmal dahin gehen, wenn jemand ein potenzieller Gründer oder eine potenzielle Gründerin ist und überlegt, im Digital Health Bereich in Deutschland zu gründen. Was wäre dein Rat an diejenigen?
Du meinst als Hersteller für irgendeine Software?
Ja. Lass uns mal auf Softwareanbieter herunterbrechen, die überlegen an Gründerinnen und Gründer, die überlegen, im Digital Health Softwarebereich in Deutschland zu gründen.
Entscheidungsberatungs- und Unterstützungsmechanismen, ich sage das bewusst jetzt so, um mich von den anderen Begriffen abzuheben, die im Prinzip genau das tun, was wir eben gesagt haben. Also zuhören. Mhm. Daten auswerten, am besten noch vorher die Daten beim Patienten erheben zum aktuellen Beratungsanlass. Also es müsste so ein, also entweder ist man hoch interoperabel, da muss man aber sich die Unternehmen suchen, mit denen man zusammenarbeiten will, das wird dann schon eng.
Mhm.
Und Parametrierung im Sinne von, ich glaube, dass Patientinnen und Patienten dadurch, dass immer mehr Wearables ja verfügbar sind, günstig verfügbar sind, auch gut verfügbar sind, auch Daten produzieren werden, sowas zu sammeln und mir zur Verfügung zu stellen, aggregiert, um Einschätzungen zu treffen. Da würde ich gründen. Ganz pervers noch was. Ich glaube sogar, ein richtig guter Deutschland-Terminkalender wäre auch etwas für ein Startup. Es gibt ja große Anbieter, die auch gut funktionieren. Aber ich glaube, ein Anbieter, der Gesundheitsangebote vor Ort besser kennen würde.
Mhm.
Und damit meine ich nicht nur Arztpraxen, damit meine ich auch Krankengymnasten etc. pp., Zahnarztpraxen und von mir aus auch, keine Ahnung, wen es da noch gibt, Gesundheitsangebote. Ich glaube, das ist auch ein Zukunftsding, weil das gibt es auch nicht, also wo man danach suchen könnte.
Ja. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt an potenzielle Gründer gleich zwei Themenideen gleich mitgeliefert. Stefan, haben wir es geschafft? Vielen Dank, dass du hier warst. Das war eine sehr spannende Folge. Vielen Dank auch für die Erläuterung der ganzen Projekte, die du machst. Echt beeindruckend. Ich ziehe da meinen Hut, wie du da alle möglichen Rollen gleichzeitig machst. Und das sind wirklich innovative, richtig Versorgung nach vorne bringende Projekte. Also bleib da gern dran. Ich würde es mir gerne nochmal anschauen vor Ort in 1-2 Jahren, wie sich so weiterentwickelt hat. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat super Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, was Stefan und ich natürlich hoffen, dann abonniert gerne unseren Health Hub Podcast auf den unterschiedlichen Plattformen und ja, bis zur nächsten Episode.
Ciao.